Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Moin, moin, liebe Ödländer und Vault-Dweller. Hier sind wir wieder zur fantastischen Folge 7 unserer ersten Staffel NewgirlCast. Ich bin Andy.
Moin, ich bin Gerrit. Und auch Hallo, ich heiße Gerrit. Euch willkommen.
Na? Wie geht's? Wie steht's? Wie hast du die letzte Woche überstanden seit der letzten Folge?
Ja, richtig gut. Also tatsächlich relativ entspannt, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade gar nicht so aussehe. Aber doch, die Nächte werden immer besser. Das Kind schläft immer besser. Und von daher, nee, alles gut.
Sehr, sehr gut. Ja.
Alarmstufe News.
Wie ihr schon hört, News. Und zwar gar nicht allgemein für die Fallout-Community, sondern tatsächlich intern, was uns hier in der betrifft und was genau genommen unseren Discord betrifft, lieber Gerrit, was denn da passiert?
Ja, mega geil. Wir sind mit dem Team von Vaults fusioniert. Das ist eine Truppe, die macht, ich habe die Sachen gesehen und ich finde unfassbar geilen Cosplay zum Thema Fallout. Also deren Stand, das ist ja schon fast eine kleine Themenwelt, die da aufgebaut haben, mit denen sie auf Messen fahren und so weiter. Super. Wir waren ja in Kontakt, ihr habt ja auch das Interview mit denen gehört und so weiter. Und mit denen sind wir jetzt zusammen auf einem Discord, tauschen uns da aus und haben damit sind quasi ein Step dichter an dem, wo Andy und ich ja gerne hinwollen mit dem Ganzen. Das heißt, die Community wieder um einen schönen Part erweitert.
Auf jeden Fall, ja. Das ist richtig, richtig cool. Und seitdem dreht sich da auch ein bisschen mehr auf dem Discord. Das ist richtig cool. Kommt vorbei auf jeden Fall. Schreibt uns, was ihr davon haltet. Und wenn ihr Fragen zu Discord, zu Cosplays und dergleichen habt, dann ist das jetzt auf jeden Fall ein guter Anlaufplatz. Ich baue ja auch gerade für den anderen Podcast, den ich habe, einen Warhammer 40.000 Cosplay und bin da auch gerade wieder auf den Geschmack von Schaumstoff und Patex gekommen.
Ja, habe ich gesehen, die Bilder. Das ist schon freaky. Ich habe ja früher tatsächlich auch LARP gespielt.
Geil.
So Mittelalter LARP mit Kettenhemd oder und so weiter. Aber ich habe, wie gesagt, ich vielleicht in dem Bereich dann nicht geschickt genug, was das Basteln angeht. Aber ich habe mir die Dinge halt immer gekauft. Ich war halt nie so der Mega-Bastler. Aber das
ist ja bei Mittelalter LARP ja generell, ne? Gewandung und Plattenrüstung und sowas ist ja dann doch eher so ein Griff zur Stange, weil selber eine Plattenrüstung schmieden, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, total cool. Also ich freue mich da total drüber und bin gespannt, was da noch alles so abgeht. Und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, treffen könnt ihr die Leute von Vaults auf der NexusCon in Leipzig vom 10. bis 12. Oktober, bin ich der Meinung. Ja, das Wochenende auf jeden Fall, da geht's in Leipzig rund. Convention-Tickets gibt's auch noch, also allein für den Cosplay-Bereich und sowas, da könnt ihr auf jeden Fall euch noch Tickets sichern für das Festival, also das Musikfestival, was da stattfindet. Ist leider schon ausverkauft, aber Convention-Tickets, wie gesagt, gibt's noch.
Es ist schade, dass es sowas nur so für so Cosplay-Events und sowas gibt, ne?
So getrennt?
Ja. Ich finde
es gibt für kleinere Festivals gibt es auch so Zeltplatz-Sauftickets, kenne ich noch aus Glaubitz, vom Back to Future Festival. War sehr, sehr gut. Kann man am wichtigsten Teil des Happenings auch teilhaben, wenn man nicht sich die Musik anhört. Ja, und so starten wir in unser heutiges Folgenthema. Es geht nämlich um Fahrzeuge und wie ihr schon gehört habt, wir haben über Staffel 1 gesprochen, denn wir haben uns überlegt, wir werden das Ganze, um unseren Kreativakku nicht auszubrennen, so handhaben, dass wir jetzt das Ganze in Staffeln aufbauen. Ein Staffelfinale wird immer das jeweilige Fallout-Spiel sein und jetzt arbeiten wir uns ja gerade zu Fallout 1 hin und dementsprechend ist nach Fallout 1, das wird dann Episode 10 sein, ist erstmal so für 2 Wochen Pause, dann strukturieren wir uns neu und dann starten wir frisch und erholt in Staffel 2. Und genau, wir werden heute über Fahrzeuge sprechen. Man kann das so als großes oder als technische Errungenschaften, technische Geräte wird das Ganze und da beziehen wir uns primär auf Fallout 1 und 2 jetzt erstmal, damit man da so ein bisschen die Basics drauf hat. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Fahrzeuge, technische Errungenschaften, Roboter und all sowas euch präsentieren, wenn es dann soweit ist, wenn wir die Spiele auseinandernehmen, wo auch mehr davon vorkommt. Genau, also heute erstmal vorerst Fahrzeuge 1.
Warum sprechen wir denn überhaupt über Fahrzeuge? Also ich meine, aus heutiger Sicht, wenn wir so uns unsere Gesellschaft angucken, da muss ja nicht über Fahrzeuge sprechen. Dann gibt's mal ein paar Fahrzeuge, wo du sagst, geil, das ist abgefahrener Kram, aber ist ja kaum der Rede wert, wenn wir mal ehrlich sind.
Das stimmt, ja, aber bei Fallout ist nun mal das Problem, dass wir quasi die Apokalypse gerade überstanden haben.
Ja,
genau,
es gibt ja im Grunde keine Mobilität außerhalb von, ja, von zu Fuß oder hier und da mal irgendwie eine Alternative, ne? Ich erinnere da mal schon an die zweiköpfige Kuh.
Ja, kann man so Karawanen draus basteln, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen in Fallout 1 tatsächlich hattest du ja, also das Einzige, was du da wirklich gesehen hast, waren ja wirklich Fahrzeugwracks, die überall rumstanden. Vor allen Dingen fossile Energien, wie jetzt ja so ein Brennstoffmotor, wie wir ihn hier kennen, der mit Diesel oder Benzin fährt. Das war schon zum Ende, kurz vor dem großen Krieg, für lange Zeit eher ein Luxusgut, ne? Also das konnte man sich kaum leisten. Da findet man auch Ingame-Aufzeichnungen von Poseidon, von der Poseidon Company, was so Erdölpreise und so angeht. Die haben ja auch eigene Tankstellen, genauso wie von der Red Rocket, dass das einfach Dinge waren, die sich kaum mehr jemand leisten konnte. Deswegen sind diese Red Rocket Tankstellen auch oft schon länger verlassen, als der große Krieg stattgefunden hat.
Ja, und da gab es dann ja in, also wir kommen einfach mal zum ersten Fahrzeug. Und das war in Fallout 2 echt eine Revolution. Also was jetzt die Spielereihe betrifft. Weil du hast den Highwayman gefunden. So ein schön, ja, der Highwayman war ein Wagen der Firma Chrysler Motors. Auch hier natürlich wieder eine schöne Anspielung, ne? Fand ich super, die halt vor dem Krieg schon häufig produziert wurden und so weiter. Und das Ding kannst du halt im Spiel wieder flott machen.
Flott machen lassen eher, ne? Das ist eine relativ langgezogene Quest, die du da erledigen musst, um diese Teile zu besorgen. Und dann den Schrottplatzbesitzer so einzustimmen, dass er das Teil auch für dich zusammenbaut, so, ne?
Ja, also du legst nicht selber Hand an, das stimmt. Und dann ist es aber, wenn du das geschafft hast, tatsächlich ja ein echt krasser Meilenstein. Also deine Mobilität erhöht sich ja drastisch im Spiel. Genauso wie es halt auch, es ist halt einfach plötzlich ein Symbol, ne? Also ist halt anders, als man es in vielen anderen Endzeitfilmen so kennt, wenn die Mobilität stark eingeschränkt ist. Ich erinnere da mal so gerne an diesen eigentlich nicht so richtig guten Film Krieg der Welten, wo dann plötzlich so vereinzelt doch mal wieder ein Auto fuhr. Das war dann immer sehr begehrtes Objekt von allen anderen. Das heißt, du bist in größeren Orten immer lieber ferngeblieben. Aber hier wird der Highwayman, wenn du ihn flott machst, ja wirklich so als Symbol der Hoffnung gesehen. Ne? So,
ja, krass. Vor allem, du musst halt einen Teil kaufen, den Fuel Cell Controller, und der kostet $2,000. Das ist nämlich der Grund, warum ich meinte, das ist eine ziemlich langgezogene Questlinie, weil du dieses Quest relativ am Anfang bekommst in dem Spiel, und dann musst du Smitty, das ist dieser Mechaniker, musst du 2000 NCR-Dollar geben und den Fuel Cell Controller, um das Ganze reparieren zu lassen. Wenn du Repair-Skill von 110 oder mehr hast, kannst du das auch selber machen. Aber das ist im Prinzip, wenn du das vorher nicht weißt, das ist halt dann ein Character-Build, den du extra startest, um dieses Auto dir zu holen. Also es ist schon am Anfang relativ kostspielig, aber dann ist das da einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, ein richtiger Game-Changer, weil du endlich schnell unterwegs bist. So, ne?
Ja, das ist es. Ja. Und auch in so einer Welt, die man sich halt ohne große Mobilität vorstellt, dann einfach halt, also wie gesagt, wenn zu Fuß gehen oder rennen, vielleicht noch mit einem Pferd, wenn du noch eins findest irgendwo, was dann halt auch reitbar ist und nicht
jetzt in der realistischen Theorie, das gibt es natürlich in Fallout. Nee,
genau, in der realistischen Theorie, falls du da noch ein Pferd findest, was nicht vom FEV-Virus oder anderen Geschichten irgendwie radioaktiver Strahlung völlig mutiert ist, dann ist das halt schon plötzlich ein Unterschied, wenn du da so mit deinen 50, 60 Meilen pro Stunde durch die Gegend zottelst, ne?
Ja, auf jeden. Ja, vor allen Dingen witzig finde ich, da sieht man wieder, wie sich Fallout quasi, als es an Bethesda weitergegeben wurde oder gekauft wurde, lore-mäßig noch ein bisschen verändert hat, weil der Highwayman ist ja tatsächlich ein Fahrzeug, was mit Diesel bzw. Benzin fährt. Und wenn du ab Fallout 3 durch die Gegend läufst, werden die Autos ja mit Atomkraft betrieben. Deswegen ja auch immer diese eindrucksvollen Explosionen, wenn du ein Fahrzeug zerstörst. Die stehen ja nur rum, aber die Fusionszelle rumst nochmal so richtig, wenn du das Ding zerlegst. Und dementsprechend finde ich den Highwayman ziemlich erstaunlich, weil der sich ja später, sag ich mal, wird er ja so ein bisschen obsolet, wenn es um Fallout geht.
Ja, und ja auch, also wie gesagt, in dem Teil schon ein großer Part, aber auch da schon so eine Geschichte, wo ich so denke, ja, okay, also er ist halt ein normaler Verbrenner in einer Welt, die halt vor dem großen Krieg eigentlich schon kaum noch Ressourcen dafür übrig hatte. Und wenn, dann waren sie halt fürs Militär. Wo ich so denke, ja, okay, selbst wenn du noch so ein halber Tank voll ist, dann nutzt deine 300 Meilen, also, die du vielleicht noch hast, und dann ist Feierabend.
Absolut, ja. Absolut, ja. Tatsächlich haben sie das Ging in Fallout New Vegas, findest du tatsächlich einen Wrack von einem Highwayman. Das ist so ein bisschen die letzte Anekdote an diesen Fallout.
Aber auch da wieder witzig, dass sie es halt nochmal wieder aufgreifen, ne?
Total, ja, ja.
Ja, aber Mobilität war ja schon immer wichtig, ne? Du entscheidest Kriege halt einfach oder auch andere Dinge durch Mobilität. Und,
ja, und War never changes.
Da kommen wir zum nächsten. Einfach das, da finde ich zumindest, eines der ikonischsten Fahrzeuge des Fallout-Universums.
Und zwar den Vertibird. Und ich habe gerade tatsächlich auch einen gebaut und bemalt für das Wasteland Warfare Tabletop, den du mir freundlicherweise gedruckt hast. Fantastische Datei. Kriegt ihr direkt bei Modify. Das finde ich einfach richtig, richtig geil. Bockt mich richtig an, das Ding. Das ist ein sogenannter VTOL, also ein Vertical Takeoff and Landing. Das ist ja ein Senkrechtstarter, wenn man so will. Mit komplett kippbaren Flügeln sozusagen. Ist ein Militärhubschrauber. Man kennt ihn auch aus der Serie. Und in den Spielen tauchen die Dinger tatsächlich das erste Mal in Fallout 2 auf. Da findet man relativ am Anfang einen Vertibird, der abgestürzt ist, mit zwei toten Enklave-Soldiern, die da mit rumliegen, und man wird direkt von einem Mr. Handy angegriffen, wenn man das Wrack weiter untersucht. Da habe ich mich am Anfang ein bisschen erschrocken, weil der Mr. Handy auch wirklich viel Ammo schluckt, wenn du den so beballerst, und der am Anfang echt ein ziemlich herausfordernder Gegner ist. Aber wenn man immer wegläuft, schießt und wieder wegläuft, dann kommt er nicht dicht genug an dich ran, habe ich irgendwann festgestellt. Dann kann man den in einem relativ langwierigen Kampf ohne großen Schaden zu nehmen erledigen. Genau, die Vertibirds waren halt 2077 in der Prototypphase und sollten erst ab 2085 in Serie produziert werden. Leider kam im Oktober 77 was dazwischen, und mit dem großen Krieg wurde dieses Projekt irgendwie nie so richtig abgeschlossen. Aber trotzdem haben im Geheimen die Enklave Vertibirds produziert, und zwar tatsächlich auf dieser tollen Poseidon Oil Rig, also auf der Station der Enklave, dieser Ölbohrstation im Pazifik vor den Küsten San Franciscos quasi. Da haben sie das Ding weitergebaut. Und da wird auch so ein bisschen klar, weshalb sich die Vertibirds aus Fallout 2 von den Vertibirds unterscheiden, die wir später kennenlernen. Die in Teil 2, wenn du die Vertibirds von der Enklave siehst, die haben ja ganz klar einen libellenartigen Look. Und die benutzen die halt, um von dieser Ölbohrstation Festlandeinsätze zu fliegen oder Transfers zu leisten. Ne? Damit setzen sie dann Leute wieder an Land ab. Ist natürlich für eine Ölbohrstation, so ein Vertibird als Senkrechtstarter, das perfekte Transportmittel. Und damit werden zum Beispiel Leute entführt, Einsatzteams abgesetzt, Material transportiert. Und so gibt es tatsächlich auch zwei Versionen dieses tollen Vertibirds. Zum Beispiel den Transporter mit einem größeren Laderaum, den klassischen, den man kennt, mit 6 Kufen zum Landen. Oder halt so ein Gunship mit einem wirklich stärker gepanzerten Rumpf, mehr Waffen und verbesserter Beweglichkeit. Als dann sozusagen der Auserwählte in Fallout 2 das Ding am Ende in die Luft jagt und somit auch diese ganzen Vertibirds dieses Bautyps mit in die Verdammnis reißt, taucht später im Spiel der Vertibird auf, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt eher der Vertibird, den wir alle so im Sinn haben, wenn wir an diese tollen Fluggeräte denken. Und da können dann tatsächlich auch die Stählerne Bruderschaft greift darauf zu. Und das wurde dann durch alte Baupläne weiter produziert und durch Prototypen und sowas. Ist aber tatsächlich eine andere Art von Vertibird als das Ding, was wir aus Fallout 2 kennen. Und auch optisch eher das Ding, was wir in der Serie sehen. Das Ganze können sie machen, weil der Chosen One in der Navarro Militärbasis Baupläne für den Vertibird entdeckt, in die der Stählernen Bruderschaft übergibt. Und so werden tatsächlich Vertibirds produziert dann nach dem Großen Krieg, lange, lange nach dem Großen Krieg, kriegen die es hin, diese Vertibirds zu bauen, die auch mit fossiler Energie fliegen, wohlgemerkt, was ich ziemlich spannend finde. Ja, und so nutzt die Bruderschaft am Ende die Vertibirds eigentlich für die gleichen Dinge, wie auch die Enklave die Dinger benutzt hat. Und die Enklave bekommt aber nachher auch wieder sozusagen ihre Finger an diese Baupläne und produziert diese neue Art von Vertibird dann weiter. Und was noch spannend ist, ist, dass diese erste Art der Vertibirds, die von der Enklave produziert wurde, in Fallout 2, da gibt es, da werden von der NCA einige von übernommen, als die sozusagen die Navarro-Militärbasis kapern und all sowas. Und da die NCR siegreich aus diesem Konflikt quasi hervorgeht. Und eine dieser Vertibirds, die da mitgenommen werden, das ist später die Bear Force One, die wir in Fallout New Vegas kennenlernen. Das ist sozusagen deren Präsidentenmaschine. Die wird umlackiert und durch das Wappentier, nämlich den zweiköpfigen Bären, zur Bear Force One erklärt. Und damit fliegt der Präsident der NCR durch die Gegend. Ja, das ist im Prinzip der Vertibird, ne? Finde ich klasse Teil. Sieht super aus. Sehr charakteristisch für Fallout. Finde ich auch in der Serie super umgesetzt, dass man auch mal, finde ich, wieder die Power-Rüstung tragenden Vertreter der Bruderschaft abgeworfen werden und sowas. Einfach grandios. Großartig.
Ja, für mich hätte es tatsächlich noch so ein klein in der Serie so ein klein bisschen mehr drumherum geben dürfen um die. Also die kommen super weg, klar, aber es ist ein bisschen wenig wow, finde ich. Dafür, dass man ja ehrlich sein muss, das ist ein Stück Technologie, was erst nach dem Großen Krieg so wirklich gebaut wurde, produziert wurde. Mhm. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Also das ist nichts, was man dann so, das hatte man halt einen Hangar voll gefunden und dann benutzt du die halt weiter, fertig ist die Geschichte. Sondern es ist halt wirklich in der Form, wie wir ihn sehen, halt nach dem Großen Krieg, nach dem großen Knall erst wirklich eher produziert worden.
Ja, kommen wir in der Fallout 2 Folge auf jeden Fall noch zu, warum das auch für die Stählerne Bruderschaft so krass ist. Weil, ja, die sind einfach nach Fallout 1 relativ dünn aufgestellt und operieren viel im Geheimen und sowas. Und wenn du dann natürlich sowas auf einmal bekommst, klasse.
Aber wobei das ja. Kommt wirklich wollen, rüber, aber lass uns nicht spoilern.
Ja, wir wollen gar nicht so viel so weit weggehen von der Bruderschaft, denn mit Bruderschaftstechnologie geht's direkt weiter. Was hast du da Schönes
für uns? Ja, Liberty Prime habe ich. Prime, jetzt tatsächlich ein bisschen auch Fallout 3 ein bisschen mit drin, wobei das ja nur am Rande. Entwickelt von der US Army, General Atomics International und Robocop. Entschuldigung.
Robocop.
Angefangen wurde das Projekt, als Alaska angegriffen wurde. Da hat man damit begonnen. Und was ist Liberty Prime jetzt? Liberty Prime ist nichts anderes als ein riesiger Kampfroboter. Im Grunde, wenn du so willst, ist so ein sehr humanoid aussehender Mech.
Ja, es gibt doch von Disney diesen einen Film, ja, diesen riesigen Roboter, der mit diesem
genau Jungen den musste ich auch erinnern.
Die sehen sich sehr, sehr ähnlich.
Genau. Ja. Also schon so wirklich so Grundstrukturen, wie man sich so einen Roboter halt in den 60er, 70ern vorgestellt hat. Ne? Also,
ja, wie so ein Spielzeugroboter, ja, genau. Für Kinder irgendwie in den 50er, 60ern.
Genau, also auch da wieder den Look voll getroffen. Wurde tatsächlich fertig entwickelt. Das Problem, was man dann allerdings hatte, weswegen er weder zu einer Serienproduktion kam, noch irgendwie groß zum Einsatz kam, war, man fand keine passende Energiequelle, um dieses Ding wirklich betreiben zu können. Deswegen wurde er in Alaska nicht eingesetzt. Also kam er da halt in dem Krieg um Alaska, zur Befreiung Alaskas, halt nicht mehr zum Einsatz. Sondern er war halt fertig, aber man hatte halt nichts, um zu sagen, so, ey, komm, ne? Lass uns mal einen Fusionsreaktor reinbauen oder so. War halt unter dem Zeitdruck, der halt herrschte, nicht mehr möglich. Und dann ging das Ganze so ein bisschen, geriet in die Vergessenheit. Allerdings darf man Grundlagen, die bei dieser Entwicklung entdeckt wurden, wurden halt ganz krass auch in die Power-Rüstungsentwicklung mit reingepackt. Ne? Also da ist viel, ist da in Vorarbeit geleistet worden, was dann später für die Power-Rüstung halt noch da ist, was dann ja auch irgendwo Sinn macht. Also ich sag mal, das ist wieder diese Krux, mit denen wir haben so Superwaffen. Also wenn man sich die Geschichte anguckt, wenige Superwaffen haben wirklich das gebracht, was sie sollten. Hat immer mehr Erfolg, wenn du ein bisschen auf Serienproduktion guten Mittelmaßes setzt. Das ist immer gar nicht verkehrt. 2007.
Wie hießen noch diese Eisenbahnkanone von den Nazis?
Ja, der lange Hans.
Der böse Cousin von Thomas der Lokomotive. Ja,
wobei ich immer noch glaube, dass Thomas die Lokomotive halt nur Befehle befolgt und ihn gezogen. Ja, also zum Beispiel, ne? Oder auch der Königstiger ist ja auch so ein Ding, ne? Das sind halt einfach, oder, also mein bestes Beispiel ist immer die Maus, die ja tatsächlich entwickelt wurde, war ja auch ein super Mega-Panzer, der einfach mal gigantisch riesig war. Das war eine ganze Fabrikhalle, eine fahrende Festung. Völlig utopisch, weil man besaß im Dritten Reich gar nicht mehr genug Stahl, um das Ding überhaupt bauen zu können, aber trotzdem wurde daran entwickelt. Das war so, es ist so überflüssig. Hier war es ein bisschen anders. 2277 wurde Liberty Prime in der Zitadelle von der Bruderschaft und Dr. Lee dann tatsächlich aktiviert.
Ja, und war auch so mehr, da waren auch viele dagegen, ne, weil sie alle so, das geht doch noch nicht und wir haben die noch gar nicht getestet und so.
Ja, man wusste ja auch
eine hitzige Diskussion.
Nicht wirklich, was da, also was passiert, wenn du den einschaltest, ja. Ne? Aber typisch Mensch, man ist das doch, ne? Ja. Es juckt ja doch so ein bisschen unterm Fell.
Die haben ja auch, diese Zitadelle wurde ja erbaut auf den Ruinen des Kapitols in Washington. Und ich glaube, Liberty Prime stand da auch im Keller quasi. Die haben quasi den entdeckt und dann ihre Basis um dieses Silo aufgebaut.
Ja,
also
glaube ich auch, ja.
Ja, genau, ja.
Und ja, er wurde halt aktiviert und kurz darauf dann tatsächlich auch genutzt. Weil Liberty Prime dann die Lion's Pride und die Einsamen Wanderer, die hatten halt Bereiche besetzt, die wurden halt einfach dann...
Da müssen wir schneiden. Der Lone Survivor, also der Einsame Wanderer, ist der Held aus Fallout 3, den man selber spielt. Und die Lion's Pride ist sozusagen die Eingreiftruppe von... Lion, dem Anführer der Bruderschaft in dem Bereich. Des Commonwealth.
Okay. Ja, dann hast du es ja jetzt erklärt. Ja, tatsächlich wurde er dann später aber vernichtet, bin ich der Meinung.
Liberty Prime?
Ja, oder gibt es den immer? Also ich glaube, er wurde doch...
Den gibt's. Am Ende erreichst du mit dem das Project Purity und dann ist alles gut.
Okay, also einfach noch da, weil
die demontieren genau, den, glaube ich, und bringen den dann zur Bruderschaft des Ostens, um den da fertigzustellen, weil das ja im Prinzip so ein Heißstart ist, wie sie ihn da in Fallout 3 am Ende einsetzen.
Ja, genau, okay, dann täuscht mich
da meine... Aber das werden wir in den entsprechenden Folgen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter
auseinander. Dann täuscht mich da meine ganz grobe Information dann ja doch nicht.
Auf jeden, das ist aber auch affengeil, ne? Also wenn du da diesen Weg von der Zitadelle bis zum Project Purity dich quer durch die Ruinen von Washington DC ballerst und voran rennt immer dieser Liberty Prime und der hat ja wie so ein Pez-Spender, hat der ja so Mini-Nukes, die er da so raus klickt an seinem Rücken und beschmeißt damit diese Enklave-Stellung, die wirklich schwer befestigt sind, wo man sich wirklich sonst die Zähne ausgebissen hätte. Und er schmeißt da wirklich, ich muss da echt an so einen Pez-Spender denken, wie er die aus seinem Rückgrat klickt und immer damit die Leute beschmeißt. Mega geil, geht richtig ab. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber einfach mit explodiert, weil man vorrennt oder sowas. Aber das ist super cool, ne? Wie du mit so dieser Lions Pride, also dieser krassen diesem Einsatzkommando der Bruderschaft durch die Gegend rennst, dann hast du am besten noch deinen Begleiter dabei. Ich hatte in dem Moment diesen Supermutanten, den man in Vault 87 rettet, hatte ich beim letzten Durchgang dann dabei. Und du rennst halt diesem Liberty Prime hinterher und der zerlegt einfach auf dem ganzen Weg da, legt wirklich alle Straßenzüge in Schutt und Asche. Das ist saugeil. Das macht richtig Bock. Bis dann zum Project Purity, das ist ja da im in diesem Monument, dieser komische Obelisk, glaube ich, da ist das ja drinne. Und genau, wenn du dann da reingehst, bleibt der draußen und du ballerst dich da weiter durch die Gänge und Katakomben dieses Project Purities. Das ist sozusagen das Endgame aus Fallout 3.
Wer das relativ zeitnah miterleben will und nicht warten will, bis wir irgendwann da sind in Staffel 3, kann bei Drakenhofs Mythen.
Ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis er da ankommt.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir da vorher ankommen oder er. Also er ist noch weit entfernt davon, aber er ist wenigstens schon in Fallout 3.
Das stimmt. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das dauert uns
tatsächlich. Der macht da tatsächlich ein ganz nice Let's Play zu.
Auf jeden Fall. Ja, aber das ist auf jeden Fall mega geil. Das
ja, hab ich auch jetzt schon Bock drauf. Also es ist tatsächlich Ewigkeiten her, dass ich Fallout 3 gespielt habe. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Liberty Prime, ich finde, war damals schon so eine Geschichte, so wow, Riesenteil. Also spielt ja trotzdem nur eine entscheidende Rolle, aber ja nur eine Nebenrolle im Fallout-Universum, wenn wir ehrlich sind. Du hattest vorhin aber Mr. Handy erwähnt.
Auf jeden Fall, ja. Tatsächlich müssen wir den auch nochmal anschneiden, weil der hat sein erstes Auftauchen tatsächlich schon in Fallout 1. Hat man auch auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist dieser runde Körper mit so fliegenden Beinen und so quasi Tentakel-Roboterarm. Wurden von General Atomics International gebaut in Auftrag der US-Regierung. Und das sind im Prinzip so Roboter, hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Spätestens wenn man die Serie gesehen hat, sieht man eine Variante des Mr. Handys in diesem Super-Duper-Markt, der da Lucy erst den Finger annäht und dann ihre Organe entnehmen möchte. Und das sind so Hilfsroboter, die quasi erstmal für den militärischen Bereich entwickelt wurden, aber tatsächlich so Hilfs-Mr.-Handys benutzen auch viele Leute in der Privatwirtschaft für kleine Läden oder als Haushaltshelfer in deinem Wohnhaus, können halt durch ihre ganzen Arme und durch ihre Beweglichkeit, die schweben auch, super hilfreich sein im Haushalt oder halt auch bei Militäreinsätzen. Ne? So sieht man die zum Beispiel im Anchorage Download Content in Fallout 3. Kannst du sogar einen für dein Team rekrutieren. Und das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ne? Wurden schon 2037 auf den Markt gebracht und sind so Bau- und Wartungseinheiten, die halt zum Beispiel in Atomreaktoren Wartungsarbeiten und Austausch-Reparaturarbeiten an Brennstoffröhren vornehmen, weil das natürlich so ein Roboter ein bisschen resistenter als ein Mensch. Ne?
Das wäre heute auch ideal. Stell dir mal vor, du könntest alleine in solche Bereiche wie Tschernobyl oder so, musst du keine Leute hinschicken, sondern kannst Roboter hinschicken, die das zuverlässig regeln.
Ja, die führen halt auch so eine Selbstdiagnose durch und können sich selber funktionsfähig halten. Ist dann so quasi checkt er selber sein Radioaktivlevel oder sein Strahlenlevel, kann eine Strahlenreinigung vornehmen, sich selber auftanken, all sowas, ne? Und da ist auch tatsächlich eine Software drauf und die können sich auch gut mit dir unterhalten. Ne? Sind sehr, sehr wortgewandt, haben ganz oft so einen affektiert englischen Akzent. Das ist schon ziemlich witzig. Und gibt es verschiedenste Varianten von, also wird auch wieder in so Marks eingeteilt, Mark 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und weil die aus dem militärischen Bereich kommen, die normalen Mr. Gutsys, normalen Mr. Handys sind eher schwarz lackiert. Es gibt dann aber auch den Mr. Gutsy, das ist kommt von Guts, also Eingeweide. Man sagt ja auch im Englischen so, he have the guts und nicht er hat Eier. Also Guts bedeutet, dass du irgendwie das Faustdick hinter den Ohren hast, eher im kriegerischen Sinne gemeint. Und genau, es gibt halt so ein Mr. Gutsy, das ist so die Militärvariante, ne? Dann so im amerikanischen Militär grün, gerne auch mit weißem Stern drauf. ist das so die Militärvariante, die schießen mit Plasmastrahlen und auf kurze Distanz mit einem Flammenwerfer zum Beispiel. Im Spiel relativ easy zu überlisten, weil die immer sofort auf den Flammenwerfer umschalten, wenn du ihnen zu dicht kommst. Und wenn man dann immer so diesen Bereich ausgelotet hat und dann immer hin und her switcht zwischen Flammenwerfer und Plasmabereich, dann checkt das nicht richtig auf dich zu schießen. Das funktioniert sehr, sehr gut.
Also genau. Manchmal
so gibt's den Mr. Gatsby.
Wenn wir uns unterhalten, erinnert mich das manchmal an so einen GameStar oder PC Games Artikel, den du auch gelesen hast, und da waren da so versteckt so 2-3 kleine Gimmicks drin, wie du das Spiel besser spielen kannst.
Liebe ich. Ja, sowas findet man irgendwann oft raus, wenn man viel zu viele Stunden in solche Spiele versenkt. Genau, es gibt den Mr. Gatsby, der wurde natürlich auch militärisch dann eingesetzt, um total spannend natürlich mit dem, man fliegt so über die Schützengräben und flambiert einfach alles, was da drin rumrennt und sowas. Das macht schon sehr viel Sinn und riskiert halt kein menschliches Leben dafür. Und dieser Mr. Gatsby spricht eher, der hat so eine Drill Sergeant Software aufgespielt und spricht halt mit so einem harten Drill Sergeant Slang und ist halt so richtig militärisch unterwegs. Und der wurde tatsächlich als Prototyp während Anchorage eingeführt in die US-Armee. Und viele Experten haben halt gesagt, geht nicht, der hat noch zu viele Fehlfunktionen. So ist halt zum Beispiel, geht er, wenn er auf Patrouillenmodus ist, mit härtester und brutalster Gewalt gegen alles vor, was er nicht im System registriert hat als freundlich. So. Das ist halt, aber die US-Armee hat gesagt, okay, alles klar, nehmen wir in Kauf, passt schon. So, also war nicht wirklich ausgereift. Und der Mr. Gatsby ist auch schon ein richtig ekliger Gegner, würde ich sagen. Also ich spiele gerade bei Fallout New Vegas den Good Old World Download Content heißt der, glaube ich, wo du da in Big MT, in dem großen Krater, in dieser Forschungsstation mit diesen ganzen Testgeländen und so bist. Wahnsinnig guter Download Content, kann ich nur empfehlen. Fühlt sich an wie ein neues Spiel quasi und ich versenke so viel Zeit in diesem Download Content, dass ich teilweise vergesse, dass ich New Vegas spiele. Das ist wirklich abgefahren. Ich glaube, ich habe schon, keine Ahnung, 7 Level-Ups gemacht oder so, während ich das spiele und bin immer noch nicht durch. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und man findet so coole Hintergrundinfos zum Lore von Fallout. Also fantastisch. Und da triffst du auch auf etliche Mr. Handy bzw. Mr. Guts Varianten, zum Beispiel auch auf den Mr. Orderly und das ist so ein Medizinroboter tatsächlich, das ist das Ganze als Krankenschwester, würde ich jetzt mal behaupten und der ist halt mit wieder anderen Instrumenten ausgestattet an seinen vielseitig einsetzbaren Ärmchen und der hat so Spritzen, Skalpelle, Kreissägen, die sind richtig gut unterwegs und der hat eine weiße Lackierung mit roten Markierungen. Und da musste ich auch tatsächlich in der Fallout-Serie dran denken. Ich dachte die ganze Zeit, dieser Snip-Snip, der da in diesem Organhandelmarkt arbeitet, wäre ein Mr. Otterly. Aber tatsächlich ist er das nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und das ist ein Mr. Handy Mark IV. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, so die ganzen Medizin-Units von Mr. Handy wären alle wären Mr. Otterlys, aber der scheint so ein Unikat in dieser Forschungsstation von Big MT zu sein. Also das hat mich ein bisschen gewundert. Aber man lernt nie aus, ne?
Ja, verrückt. Also hätte ich jetzt tatsächlich auch gedacht. Weil, ja, der ja auch medizinisch schon ziemlich viel drauf hat. Aber was man nicht mit so einem Software-Update alles zur Not wieder gerade biegen kann.
Total. Es gibt aber...
Ich fand das in der Serie auch super hervorgehoben, diese Stimmung. Also seine sehr höfliche Art. Obwohl er ja gerade vorhat, sie aufzuschneiden und die Organe zu entnehmen, ist er trotzdem super höflich dabei.
Ja, ich fand ihn auch. Also kommt mega rüber. Ich fand's komisch, dass sie da nicht einen Mr. Orderly draus gemacht haben.
Das fand ich schon insgesamt sehr. Ja.
Das hat mich an der ganzen Sache ein bisschen gewundert. Ja, genau, den gibt's ja. Warum? Aber klar, man kann natürlich vielleicht war auch deswegen so quasi unprofessionell. Weil das quasi ein darauf geschulter Mr. Handy war und gar nicht so eine medizinische Fachpflegehilfskraft. Genau das nämlich bedeutet Orderly, das ist die Pflegehilfskraft.
Na gut, kann sie alles haben.
So wie der Orderly, das ist quasi für mich, also ich wollte nur mal diesen Abstecher zur Serie machen und dadurch, dass ich gerade den Big MT Download-Content spiele, bin ich da gerade drüber gestolpert. Es gibt neben dem noch massenweise Varianten des Mr. Handy, ne? Also es gibt tatsächlich Mr. Nanny, oder Miss Nanny, natürlich im Sinne der 50er Jahre immer sehr klassische Geschlechterverteilung, selbst bei den Robotern. Und
ganz wichtig.
Es gibt einen Yuka Cola, den Mr. Frothy, Mr. Handy, und es gibt einfach ja wahnsinnig viele verschiedene Varianten. Kann man sich im Fallout-Wiki auf jeden Fall gut durcharbeiten. Es gibt einen Folter Mr. Handy, den Mr. Torturer und sowas. Also Wahnsinn. Es gibt wahnsinnig viele Mr. Handys in allen Variationen, aber wie gesagt, in Fallout 1 kommen Mr. Handys ganz am Ende, bin ich der Meinung, vor, in der Kathedrale des Masters. Und sonst bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, du findest einen kaputten oder sowas in so einer Höhle. Aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. In Fallout 2 tauchen die dann tatsächlich ein bisschen mehr auf und einem ist bewusster, was das ist so. Aber ja, sollte man am Rande mal erwähnen, tauchen überall in Fallout auf. Und ja, wird auf jeden Fall nicht die letzte Roboterfolge gewesen sein. Da kann man wirklich viel, ne? Wenn man so diese Brainbots lernt man ja auch in der Serie kennen, die finde ich auch fantastisch. Und auch in Fallout New Vegas, in diesem Big MT-Ding, eiern die quasi überall rum. Quasi das Gehirn in einen kleinen fahrenden Kettenroboter oder Rollenroboter eines verfrachtet. Und so hat denn dieser Roboter das Bewusstsein eines Menschen, ist aber quasi nur eine Glaskugel mit Gehirn drin. Ne? Also rein das Wissen wird portiert, finde ich total, wenn man näher drüber nachdenkt, relativ gruselig, aber auch sehr unterhaltsam.
Ja, aber also für mich waren diese ganzen Mr. Handys und viele Varianten davon immer so wirklich dieses Zeichen, okay, wir befinden uns tatsächlich in der Zukunft. Ja, weil das ist ja schon
ja, total.
Ein Stück also, Science Fiction, was halt einfach, ne? Also ja klar, die schweben, weil sie mit Minidüsen angetrieben werden, das ist alles wieder völlig logisch erklärbar, aber es war halt trotzdem so yeah, geil.
Ja, und Mr. Handys ist auch so lustig, du betrittst auch manchmal Ladenlokale, die dann von einem Mr. Handy betrieben werden. Die haben auch Namen tatsächlich, ganz menschliche Namen werden denen gegeben von ihren einstigen Besitzern, sag ich mal, oder ihren Käufern. Das ist immer recht witzig, verleiht dem Ganzen ein bisschen mehr Charakter. Und tatsächlich, wenn wir auch noch mehr irgendwann auf Roboter eingehen, in den späteren Fallout-Spielen kommen ja mehr Roboter vor. Das hat alles, finde ich, immer so einen totalen Doctor Who-Touch, so vom ganzen Design her. Ne?
Ja, voll.
Das ist immer richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß. Und Doctor Who-Referenzen sind ja auch bei Fallout jetzt nicht so selten.
Nee, tatsächlich nicht so wenig, wie man meinen darf. Aber ja, gut, ist halt, ne?
Auch ein Franchise, was sich bis heute sehr gut gehalten hat, mit Fallout zusammen.
Definitiv. Wobei ich in die neue tatsächlich noch gar nicht eingestiegen bin, in die neue Serie.
Nee, ich hatte irgendwann mal so eine Doctor Who-Phase, weil ich damit so gar nichts anfangen konnte. Und dann habe ich so einen alten Schulfreund nach Jahren wieder getroffen und relativ viel mit ihm und seiner damaligen Freundin gemacht und die waren beide so derbe Doctor Who-Fans. Dadurch war ich damals habe ich so ein paar Staffeln gebinged, aber bin da jetzt auch nicht so mega deep drin. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, wenn ihr Favorite-Fahrzeuge habt oder noch Fragen zu den Fahrzeugen, die wir vorgestellt haben, witzige Anekdoten, was mit Fahrzeugen oder auch Robotern zu tun hat, dann schreibt das gerne auf den Discord, haut das irgendwo raus, schreibt das unter die Folge, kommentiert. Würde uns sehr stark interessieren.
Ja, und grundsätzlich nochmal die Aufforderung, kommt auf den Discord, wenn ihr Bock habt. Wir sind da immer ziemlich aktiv und jetzt geht auch immer mehr da ab. Und ja, Andy, worüber sprechen wir nächste Folge?
Ja, genau. Das wird nicht die letzte technische Errungenschaft sein. Denn nächste Folge sprechen wir über den Pip-Boy. Wir dachten uns, bevor wir jetzt Fallout 1 besprechen, sollten wir vielleicht tatsächlich mal quasi das besprechen, was wir alle ständig in Fallout nutzen, nämlich diesen tollen Handgelenkscomputer, den wir alle kennen und lieben. Und genau, darum soll es in der nächsten Folge gehen. Wir besprechen verschiedene Modelle und wenn wir das erledigt haben, starten wir dann auch endlich in das zweiteilige Staffelfinale zu Fallout 1. Wir sind gespannt.
Freue ich mich jetzt schon drauf.
Auf jeden Fall. Gerrit, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und
es war mir ein inneres
Blumenpflücken. Genau, und wir hören uns nächste Woche.
Wünsche ich dir auch.
Ciao, ciao.
Tschö.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.